Ich muss euch noch was verraten, wer es noch nicht gesehen hat. Wir haben einen Überraschungsgast hier. Das ist der Andi Baltax. Und Andi ist der, der uns den Satz mitgebracht hat: Ich habe Millionen Freunde auf der Welt, ich kenne sie nur noch nicht alle. Und sowas werden Lukas und Christina jetzt erleben. Sie werden hinaus in die Welt gehen und werden neue Freunde kennenlernen. Sie werden Menschen treffen, die hoffentlich am Ende der Zeit ihre Freunde sind oder Geschwister im Glauben. Und die Person, über die ich, oder eine der Personen, über die ich heute predigen möchte, die in der Geschichte vorkommt, über die ich predigen möchte, die hat das erlebt. Die war auch auf Reisen und hat festgestellt, dass sie in vorbereitete Verhältnisse gekommen ist, dass da Menschen waren, die waren von Gott schon vorbereitet. Und das ist eine wunderbare Sache und ich wünsche euch beiden, dass ihr das auch so erlebt, dass ihr merkt, Jesus ist schon da und er hat da, wo ich hinkomme, schon seine Leute und ich darf Teil dessen werden. Ich möchte mit euch eine Passage aus der Apostelgeschichte anschauen, die auch deutlich macht, was passiert, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus findet. Oder eben aus der Perspektive der anderen betrachtet, was passiert, wenn ein Diener Gottes sich vom Heiligen Geist leiten lässt und auf Menschen trifft, die schon von Gott vorbereitet sind und mit offenem Herzen das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus hören. Es ist die Geschichte von der Geschäftsfrau Lydia, die als erste Christin auf dem europäischen Kontinent gilt. Wir finden die Geschichte in Apostelgeschichte 16. Ich werde die Vorgeschichte kurz zusammengefasst erzählen und dann ausführlicher auf Lydia eingehen. Und auf den Bericht ihrer Bekehrung folgt im nächsten Abschnitt des Kapitels eine andere Episode, bei der es noch einmal um eine Frau geht, deren Geschichte ich auch kurz vorstellen möchte. Das ist quasi eine Kontrastfolie, die uns noch einiges über Lydia deutlich macht. Und gerade über den Unterschied zwischen diesen beiden Frauen, wie sie uns vorgestellt werden, bin ich zu meinem Thema gekommen. Wem gehört eigentlich mein Leben? Zu der Vorgeschichte. Wir befinden uns im Kapitel 16 auf der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus und der war diesmal mit Silas unterwegs. Er hatte in der Nacht eine Erscheinung. Wie im Traum sah er einen mazedonischen Mann, der ihn rief und aufforderte, nach Mazedonien zu kommen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und das haben Paulus und Silas als Führung durch den Heiligen Geist angesehen und sich auf den Weg nach Europa gemacht. Denn vorher waren sie nur innerhalb von Kleinasien unterwegs gewesen. Ich lese also aus Apostelgeschichte 16 die Verse 11 bis 15. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Da sind also die beiden Männer in Philippi in Mazedonien angekommen. Die Stadt liegt direkt an der Via Egnatia, einer bedeutenden Handelsstraße quer durch Griechenland. Es ist also verständlich, dass es in dieser Stadt Händler und Kaufleute gab. Niederlassungen wie der Purpurhandel einer gewissen Lydia. Aber Paulus und Silas sind nicht zum Einkaufen nach Philippi gekommen, sondern sie suchten nach Menschen, die offen für den Glauben waren. Menschen, die Gottes Geist schon vorbereitet hatte auf die gute Nachricht, die die beiden im Gepäck hatten. Die frohe Botschaft von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus Mensch geworden war und nun Leben verändern konnte. Was war ihr übliches Vorgehen in einer fremden Stadt? Sie schauten sich erstmal ein bisschen um und suchten am Sabbat die Synagoge auf. Das war immer der erste Anlaufpunkt. Man konnte im Synagogengottesdienst mit den anderen Juden beten, aber auch über die Schrift diskutieren, und es ergab sich eigentlich immer, dass Paulus dort die Gelegenheit bekam, von Jesus zu erzählen. Doch Philippi hatte keine Synagoge. Dort, wo man sie normalerweise vermuten würde, in der Nähe des Flusses, war zwar eine Gebetsstätte, aber kein Gottesdienst. Nur eine Frauengruppe traf sich dort. Und das ist kein Gottesdienst, denn zu einem jüdischen Gottesdienst braucht man mindestens 10 Männer. Das rechne ich Paulus hoch an, dass er nicht sofort wieder umgedreht ist. Man hat ja vielfach Vorurteile über das Verhältnis von Paulus zu Frauen, dass er sie abgewertet hätte oder so. Aber hier lässt er sich nicht von eventuell vorhandenen Vorbehalten abhalten, von seinem eigenen eigentlichen Vorhaben. Er lässt sich nicht abbringen, sondern er redet mit ihnen. Er nutzt die Gelegenheit und sagt, okay, dann sind es eben die, die hören sollen, was ich zu sagen habe, was Gott ihnen zu sagen hat. Und er redet von Jesus und ja, erklärt ihnen das Evangelium. Und eine der Frauen ist Lydia. Lydia wird als gottesfürchtig bezeichnet. So nannte man diejenigen unter den Griechen, die innerlich dem Judentum nahe standen und die Gebote hielten. Lydia stammte aus Thyatira in Lydien. Dort gab es eine florierende Purpurindustrie, die den Körpersaft einer bestimmten Schneckenart zu dem bekannten Farbstoff Purpur verarbeitete. Und von Philippi aus war der Handel mit Italien und Griechenland leichter zu organisieren als von Thyatira aus. Und so kam Lydia wohl in die Stadt. Es ist keine Rede davon, dass sie verheiratet war. Aber es ist offensichtlich, dass sie dem Handelsunternehmen vorstand und selbstständige Geschäftsfrau war. Purpur war ein begehrtes Gut für die Schönen und Reichen der damaligen Zeit. Man brauchte wohl 10.000 Schnecken, um 1 Kilo Wolle zu färben, so viel wie nötig war für eine römische Toga. So war Lydia sicher eine wohlhabende und unabhängige Frau. Das sieht man auch daran, dass sie ein Anwesen hat, in das sie die Männer dann einlädt. Aber nicht nur ihr Geschäft war ihr wichtig, sondern auch der Glaube an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hatte und sich den Menschen zuwandte. Deshalb suchte sie die Gemeinschaft mit jüdischen Frauen. Sie wollte beten und sie hörte aufmerksam zu, was Paulus erzählte. Das ist der erste Schritt, den wir festhalten können, wenn wir fragen, was wir von Lydia lernen können. Bereit sein zum Zuhören. Und der zweite Schritt ist dann Gottes Werk. Er schließt Lydias Herz auf. Alle menschliche Machbarkeit ist hier am Ende. Kein eigenes Engagement, keine Leistung zählt mehr. Gott allein handelt. Er wirkt in freier Souveränität. Er öffnet das Herz. Und so wird Lydia fähig, auf das zu hören, was Paulus ausdrücken will, und findet endlich, was sie schon so lange gesucht hat. Die Liebe Gottes, die in seinem Sohn Jesus Mensch wurde und am Kreuz starb, damit auch Lydia ein Kind Gottes werden kann. Sie musste nicht länger ein Zaungast im Reich Gottes, eine Gottesfürchtige bleiben, sondern sie konnte glaubendes Mitglied in der neuen Familie Gottes werden. Als Zeichen dafür lässt sie sich taufen. Aber nicht nur sie persönlich, sondern ihr ganzes Haus. Das bedeutet, alle, die zu ihr gehören, ihre Hausgemeinschaft, also so etwas wie Diener, Dienerinnen, Angestellte, vielleicht auch Verwandte. Mit dieser Hausgemeinschaft hat die erste Gemeinde auf europäischem Boden ihren Kristallisationskern bekommen. Lydia lädt die beiden Missionare herzlich ein, ihre Gäste zu sein, das heißt, einige Zeit in ihrem Anwesen zu wohnen. Und zwar als Anerkennung für Lydia und ihre Zugehörigkeit zu Jesus. Sie hat also nicht nur ein offenes Herz, sondern auch ein offenes Haus, weil sie sich selbst und ihren Besitz mit ihrer Bekehrung an Gott übergeben hat. Man sagt ja, das ist der schwerste Schritt der Bekehrung, oder das ist dann der Besitz, dass das Portemonnaie, das Bankkonto sich bekehrt. Aber sie macht es hier von Anfang an deutlich. Alles, was ich habe, soll Gott gehören. In ihrem Haus trifft sich offensichtlich von da an die christliche Gemeinde in Philippi. Das können wir am Ende des Kapitels sehen, wo davon berichtet wird, dass Paulus und Silas vor ihrer Abreise aus der Stadt noch einmal zu Lydia zurückkehren und sich dort von den Gemeindegeschwistern verabschieden. Apostelgeschichte 16, Vers 40. Schon aus diesem Textabschnitt können wir also Grundsätzliches an der Person Lydia sehen. Erstens, sie ist bereit zu hören. Zweitens, Gott öffnet ihr Herz. Drittens, sie reagiert auf das Evangelium, nimmt die Botschaft von Jesus an und lässt sich taufen. Und viertens, sie öffnet ihr Haus und stellt sich, ihr Leben und damit auch ihren Besitz in den Dienst des Reiches Gottes. Das führt mich zu der zweiten Frau, von der in diesem Kapitel die Rede ist. Ich will nicht die ganze Geschichte auslegen, aber Aspekte herausgreifen, die mir wichtig geworden sind. Wie gesagt, nach der Taufe der Lydia und ihres ganzen Hauses bleiben Paulus und Timotheus offensichtlich noch eine Weile in Philippi und erleben dort so allerhand. Eine Frau verfolgt sie regelrecht und sie scheint das genaue Gegenteil von Lydia zu sein. Sie ist eine Magd, eine Sklavin, und sie wird von ihren Herren als Wahrsagerin offensichtlich gegen Geld eingesetzt. Sie hat tatsächlich übersinnliche Fähigkeiten, die aber nicht von Gott, sondern, so deutet es Paulus, von einem Dämon kommen. Und dennoch spricht sie die Wahrheit aus. Das heißt, sie spricht nicht, sie schreit. Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Kapitel 16, Vers 17. Nach vielen Tagen, wo sie das immer wieder gemacht hat, so steht es da, reicht es Paulus und er befiehlt dem Dämon, die Frau zu verlassen. Und das geschieht mit der Vollmacht, die Paulus durch Jesus hat. Und so wird die Frau frei von dieser ungöttlichen Macht, aber nicht unbedingt frei von ihren menschlichen Besitzern. Die Männer, die mit ihr Geld verdient haben, sind sauer, weil sie ihre Einkommensquelle verloren haben und sorgen dafür, dass Paulus und Silas ins Gefängnis kommen. Mir ist die Frau wichtig geworden, als ich so diesen Textzusammenhang über Lydia gelesen habe und sie dann so entdeckt habe. Und ich möchte gerne nochmal die Unterschiede zwischen Lydia und dieser Magd herausstellen. Ich möchte auf einen bestimmten Punkt hinaus. Wir haben auf der einen Seite die Lydia als Geschäftsfrau und diese Magd als Wahrsagerin. Lydia ist selbstständig, die Magd oder Sklavin ist unfrei. Beide sind unverheiratet. Lydia hat Besitz, aber ist selber kein Besitz. Und die Magd ist der Besitz von Herren, hat selbst keinen Besitz. Lydia findet zu Jesus und diese Magd wird zumindest frei von Dämonen. Was weiter mit ihr ist, steht nicht da. Aber beide Frauen erfahren die Wirksamkeit des Evangeliums und des Namens Jesus. Was passiert, als das Evangelium von Jesus diese Frauen erreicht? Lydia unterstellt sich Jesus, ihr Besitz wird ihm übereignet. Die Frau wird frei, die Magd wird frei von lebensfeindlichen Mächten. Aber wird sie frei, ein eigenes Leben zu führen? Ist sie kein Werkzeug, keine Ware mehr? Sie führen ein ganz unterschiedliches Leben. Und wenn ich euch heute frage, wer möchtet ihr lieber sein, dann vermute ich, dass wir alle uns eher mit Lydia identifizieren würden. Ich denke, die meisten von uns haben Besitz, wir sind kein Besitz. Sind Menschen denn überhaupt Ware? Nein, natürlich nicht, sagen wir heute im 21. Jahrhundert hier in Westeuropa. Die Sklaverei ist abgeschafft. Aber die Frage der Zugehörigkeit ist trotzdem auch für uns ein Lebensthema. Das mit Menschen als Ware, das ist leider in anderen Teilen der Welt nicht unbedingt selbstverständlich. oder wird durchaus anders gesehen. Aber unser Thema Zugehörigkeit, das möchte ich gerne noch ein bisschen entfalten. Wir fragen uns ja manchmal, oder in verschiedenen Lebensphasen fragt man sich, wem gehöre ich oder zu wem gehöre ich? Wem gehört der Partner? Wem gehören unsere Kinder? Auch eine Lydia, die beruflich erfolgreich war, hat vermutlich gefragt, wo gehöre ich hin? Und diese Frage hat sie nach Gott suchen lassen. Das Gute ist, für diese Frage gibt es tragfähige Antworten aus dem Glauben. Wir haben es in dem allerersten Lied im Gottesdienst schon gesungen. Ich gehöre dir, darum regiere du in mir. Wenn Jesus Christus in deinem Leben regiert, ist die Frage der Zugehörigkeit geklärt. Dann hast du eine Basis, auf der du stehst und von wo aus die Themen der menschlichen Zugehörigkeit sich ganz anders bearbeiten lassen. Ich denke da an Jugendliche und junge Erwachsene, die sich fragen, wo gehöre ich hin? Im Vertrauen auf Jesus kannst du mutige Schritte gehen und er wird dir deinen Platz im Leben zeigen. Ich denke an Eltern, die immer wieder neu realisieren müssen, dass ihre Kinder nicht ihr Besitz sind. Wenn wir unsere Kinder Jesus anvertraut haben, können und müssen wir sie loslassen im Vertrauen darauf, dass er mit ihnen geht, ob sie nun ins Ausland gehen oder nicht. Ich denke an Paare. Vielleicht ist das ein Thema für den nächsten Eheabend. Was heißt das für uns, dass wir einander gehören? Ich denke an Alleinstehende, die neu annehmen dürfen, dass sie nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Person, zu einer Familie, zu einer Firma, zu einer Gruppe wertvoll sind, sondern durch die Zugehörigkeit zu Jesus. Und das gilt, denke ich, für jeden von uns. Aber das Ganze hat eben auch eine gesellschaftliche Dimension. Menschen, auch Frauen, sind keine Ware. In unserem Landesverband gibt es ein aktives Netzwerk gegen Menschenhandel, die sich dafür einsetzen oder die darauf aufmerksam machen, dass Frauen und auch junge Männer keine Ware sind, für die man bezahlt und die man dann gegen Geld anderen wieder anbietet. Ich denke, das ist wichtig, dass wir immer wieder aufmerksam gemacht werden auf diese Dinge und Menschen sich da einsetzen und wir das auch unterstützen durch Gebet oder Spenden oder wie auch immer. Und ich merke, in meinem Studium, aber auch so in der Freizeit, wenn man sich in sozialen Medien bewegt und Kontakt hat zu jüngeren Frauen, finde ich es teilweise erschreckend mitzubekommen, wie sich manche darüber definieren, ja, wo gehöre ich eigentlich hin und das in einer sehr, für mich sehr erschreckenden Art und Weise deutlich machen, dass sie sich wünschen, dass endlich ein Mensch sagt, du gehörst zu mir und sie empfinden das dann als positiv, wenn dann so ein Besitzverhalten auch Ausdruck findet. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Es gab eine junge Frau, die war in einem Beratungsgespräch und permanent hat sie Nachrichten auf ihrem Handy bekommen, wo dann die Beraterin gefragt hat, können wir das mal ausschalten oder was sind das für Nachrichten? Ja, das ist mein Freund und der fragt immer, wo ich bin und wann ich komme und wie lange es noch dauert. Und dann hat die Beraterin gesagt, finden Sie das nicht ein bisschen komisch, empfinden Sie das nicht als Kontrolle? Ja, so, der will ständig wissen, wo sie ist, der ist permanent eifersüchtig. Und dann hat sie gesagt, nein, das findet sie positiv, denn das würde sein Interesse an ihr zeigen. Also für sie war dieses was andere Menschen als Kontrollverhalten definieren würden, war das endlich einer, der so viel Interesse an mir hat, dass der immer wissen will, wo ich bin. Und der, der nie zulassen würde, dass ich sozusagen mich aus seinem Kontrollbereich rausbewege. Und das fand sie etwas Positives, weil da endlich einer war, der Interesse an ihr hatte. Und da habe ich nochmal gedacht, es ist so wichtig, dass wir unseren Kindern das mitgeben, dass sie zu uns gehören, dass sie bei uns Halt haben, aber vor allen Dingen, dass sie im Glauben diesen Halt haben, diese Wertschätzung von Jesus bekommen und dass sie es nicht nötig haben, auf die Art und Weise sich Liebe und Zuwendung zu holen. Und so möchte ich zusammenfassen mit Gebetsanliegen. Lasst uns dafür beten, dass wir selbst solche Menschen sind, die leben wie Lydia, hörend, mit offenem Herzen, gehorsam und freigebig. Lasst uns beten, dass wir heil werden an den Stellen, wo wir durch die Frage, wem gehöre ich und wer gehört zu mir, Verletzungen mit uns herumtragen. Wo wir vielleicht noch Mühe haben, Menschen auch loszulassen. Und lasst uns für die Menschen beten, die es schwer haben, sich aus falschen Abhängigkeiten zu lösen, dass sie Befreiung durch Jesus erleben und dass wir ihnen helfen können, wo sie uns begegnen. Vielleicht in der eigenen Familie, vielleicht im Freundeskreis. Das Gebet im Namen Jesu hat heute noch die gleiche befreiende Kraft. Amen.